Gut, ich habe heute Morgen einen Text mitgebracht aus dem Johannesevangelium, Kapitel 21, ab Vers 18. Und wer eine Bibel dabei hat, der darf sie gerne aufschlagen und diesen Text etwas mitverfolgen. Dort lesen wir: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, göttetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und hinbringen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, mit welchem Tod er Gott verherrlichen sollte. Und als er dies gesagt hatte, spricht er zu ihm: Folge mir nach. Soweit diese, ja, schlichten Verse, aber inhaltsvollen Verse der Heiligen Schrift. Ich möchte noch mit uns beten. Lieber Herr, so danken wir dir, dass wir uns immer wieder ausrichten dürfen nach deinem Wort. Und wir bitten dich, lass uns Hörer sein, die zum Tun kommen. Danke einfach, dass du uns dafür deinen Heiligen Geist gegeben hast, der uns helfen will, ganz praktisch zu werden mit dem, was wir gehört haben. Lob und Anbetung sei dir. Amen. Ja, wir haben es gehört: und führen, wohin du nicht willst. Das hat Jesus in seinem Gespräch mit Petrus nach Ostern gesagt. Die weiteren Ausführungen dieses Textes sind uns bekannt. Die Fragen, die vorher vorausgegangen sind, dann diese seelsorgerliche Sprache, die Jesus noch einmal mit seinem Jünger spricht. Bevor wir aber heute Morgen auf dieses Thema eingehen, lasst mich eine ganz kurze Situationsschilderung geben im Blick auf den Petrus. Zunächst einmal die Frage: In welcher Verfassung war dieser Mann? Diese Frage ist ganz entscheidend, um in rechter Weise diesen Mann zu beurteilen. Und vor allem, wie haben wir ihn danach einzustufen? Das Erste: Er hat eben dreimal die Vergebung zugesprochen bekommen. Dreimal hat er seinen Herrn verleugnet und dreimal ist er gefragt worden: Hast du mich lieb? Ein Zeichen, dass für Jesus die Sache erledigt ist. Christus ist auch dafür gestorben. Jetzt kann der Petrus aufatmen. Er wird nicht an seiner Vergangenheit festgenagelt. Das muss nicht als schwere Hypothek in seinem Leben stehen bleiben. Nein, sondern hier zieht Jesus einen Schlussstrich und sagt: Es ist aus, es ist vorbei. Das Problem, das wir auf unserer Seite haben, ist das, dass wir uns selbst festnageln, wie oft an unserer Vergangenheit. Wir kommen nicht los von dem, was war, weil wir immer wieder unsere Gedanken rückwärts führen, anstatt vorwärts. Aber Christus sagt eindeutig: Es ist vorbei, es ist durchgestrichen. Es ist an der tiefsten Stelle des Meeres versenkt. Und da komme ich nicht mehr hin und du kommst auch nicht mehr hin. Nageln wir uns bitte nicht fest an unserer Vergangenheit, sondern ziehen wir diesen Schlussstrich, den Jesus gezogen hat, mit diesem Petrus und mit anderen. Er sagt gleichsam zu ihm: Petrus, jetzt fangen wir ganz neu an. Es ist nicht vorstellbar, aber es ist Realität. Und Gott handelt so. Das Zweite: Petrus hat eben seine neue Investitur erlebt, die neue Beauftragung. Das ist auch nicht zu fassen. Er sagt zu ihm, gehe hin und weide meine Lämmer. Das ist sicherlich mehr als nur Vergebung. Ihr Lieben, das ist Vertrauen. Vertrauen in einen Menschen, wo er noch vorher gesagt hat, dich kenne ich nicht. Ich kenne ihn nicht. Ich will nichts mit ihm zu tun haben. Und der Herr beruft ihn ganz neu. Das ist ein ganz großes Geschenk der Gnade und Liebe des Herrn. Der versagende Petrus wird neu beauftragt und ermutigt, in der Kraft seines Herrn diesen Auftrag auszuführen. Und das Dritte, was er erlebt, er hat mit diesem Jünger eine ganz neue Zukunft. Da reißt er sozusagen einen Horizont für Petrus auf. Der Petrus kann wieder atmen. Er sieht wieder Land. Für ihn geht wieder die Sonne auf. Es gibt wieder einen neuen Morgen, in dem er durchatmen kann. Und dann kommt aber diese eigenartige Diagnose. Petrus, so war's, als du jung warst. So wird es sein, wenn du alt wirst. Petrus, du hast früher mit deinen Händen gemacht, was du wolltest, aber du wirst deine Hände ausstrecken wie damals, als du im Meer fast ertrunken bist. So wird es wieder werden. Und dann werde ich dich führen. Dann werde ich dich führen. Und zwar, wohin du nicht willst. Also eine wirklich eigenartige Diagnose, die hier gestellt wird. Ich weiß, es gibt immer wieder Menschen, die haben Bedenken, wenn man versucht, das Leben des Petrus auf einen ganz persönlich anzuwenden. Weil sie sagen, ja, also Entschuldigung, aber das war vor Pfingsten. Da gab es noch nicht die Innewohnung des Heiligen Geistes im Leben des Petrus. Der hat ja noch gar nicht in der Kraft des Heiligen Geistes gelebt und gehandelt. Was wollt ihr mit Petrus? Nach Pfingsten, das wäre gültig. Dann würde ich hören wollen. Also ich persönlich wäre da etwas vorsichtig an dieser Stelle bei dieser Aussage, als ob der Herr Jesus nicht gelegentlich auch mit uns so reden müsste. Auch wenn wir den Heiligen Geist empfangen haben, oder hat er mit uns noch nie so geredet? Hat er noch nie unser Gewissen angesprochen? Also das, was du gerade eben zu der Schwester oder dem Bruder gesagt hast, mein lieber Jünger, das geht nicht. Oder die Worte, die du benutzt hast, dafür musst du dich entschuldigen. Oder was du getan hast. Was immer der Herr sagt, er redet, redet er nicht gelegentlich auch mit uns so? Also die seelsorgerliche Komponente dürfen wir auf keinen Fall außer Acht lassen, wenn wir über Petrus sprechen. Denn auch nach Pfingsten hatte der Petrus eine ganz bestimmte Schwachstelle und die deckte Herr Jesus mit dieser Diagnose dem Petrus auf. Er sagt nämlich, du Petrus, du hast ganz bestimmte Vorstellungen von deinem Leben, wie deine Zukunft auszusehen hat, aber diese Vorstellungen, die du hast, die entsprechen nicht meinen Vorstellungen. Und zwar jetzt. Du hast Erwartungen an dein Gläubigsein, die entsprechen nicht meinen Plänen. Pass mal auf, Petrus. Ich führe dich dahin, wo du jetzt nicht hingehen willst. Du hast ganz bestimmte Zukunftspläne, ein Konzept, du hast Vorstellungen und diese Vorstellungen entsprechen absolut nicht den meinen. Das ist die Diagnose. Und wie oft treffen wir Entscheidungen in unserem Leben, die stimmen nicht überein mit dem, was wir nun tun wollen. Nicht, wie wir gerade gehört haben, die Gemeinde verlassen, um in eine andere Gemeinde gehen? Ist das mit dem Herrn so abgestimmt? Also ich möchte keine Zweifel säen, aber das ist keine einfache Entscheidung. Und wie ich gehört habe, die Geschwister haben sich reichlich Zeit genommen, um dies zu prüfen. Und von heute auf morgen, ich weiß nicht, ob das so einfach ist. Also, Petrus, pass mal auf. Ich führe dich dahin, wo du jetzt nicht hingehen willst. Wie gesagt, ein eigenartiges Wort. Gerade hat er Vergebung empfangen, aber das ist offensichtlich noch nicht geheilt. Und wir wollen uns das mal merken. Wenn der Heilige Geist in ein Leben einkehrt, dann wird dieses Leben zunächst einmal ein Kind Gottes. Das wissen wir aus der Heiligen Schrift. Es folgt die Bestätigung, sein Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Aber vergessen wir nicht, viele Dinge mögen dennoch noch nicht in Ordnung sein. Der Apostel Paulus hat diese Gegensätze mit seinem Vokabular zum Ausdruck gebracht. Zum Beispiel in Galater Kapitel 5 in Vers 16 und folgenden. Da schreibt er, das Fleisch ist gegen den Geist. Gott gibt sein neues Leben in einen Menschen hinein, da ist aber das Alte noch da. Es heißt ja nicht in der Schrift, alles ist neu geworden. Manche Übersetzungen haben das leider so übersetzt. Es ist nicht alles neu geworden in dem Moment, wo ein Mensch zum Glauben an Christus kommt, sondern Neues ist geworden. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Das Neue ist mitten hinein ins Alte gekommen. Und wenn einer spinnt, ein Schwärmer ist oder immer extrem, dann meint er, das Alte sei nicht mehr da? Fragezeichen. Das ist noch da. Das ist noch da. Wie jene Geschichte, wo ein Missionar, Leiter eines Missionswerkes, eine Andacht gehalten hat für seine Mitarbeiter. Und in dieser Andacht sagte er, Geschwister, seit 3 Wochen merke ich nichts mehr von meinem alten Menschen. Und dann hat ein Angestellter aus der Gruppe dazwischen gerufen, wir dafür umso mehr. Wir dafür umso mehr. Ja, wir umso mehr. Das heißt, Gott gibt sein neues Leben mitten ins Alte hinein und damit sind natürlich Spannungen vorprogrammiert. Altes und Neues verträgt sich nicht. Das ist wie Feuer und Wasser, wie Hund und Katze, würden wir vielleicht sagen. Das passt nicht zusammen. Ja, Gott gibt sein neues Leben. Nicht? Und dann will er so und ich anders. Und das ist genau das, was der Herr Jesus hier dem Petrus deutlich macht. Wenn du älter wirst, dann werde ich dich dahin führen, wo du jetzt nicht hingehen willst. Ein weiterer Punkt in dieser Petrus-Situation ist folgender Aspekt. Und der lässt einige Fragen offen, die ich heute Morgen auch so stehen lasse. Der Herr Jesus hat gelegentlich dem Petrus, aber auch anderen Menschen deutlich gesagt, was in der Zukunft in ihrem persönlichen Leben kommen soll und kommen wird. Da steigt der Petrus zum Beispiel aus dem Boot heraus. Sie hatten gerade einen Haufen Fische gefangen. Und dann sagt Jesus zu ihm, in der Zukunft wirst du nicht mehr Fische fangen. Ich habe was Neues für dich. Du wirst Menschen fangen. Das war ein Wort der Prophetie hinein in seine persönliche Zukunft. Oder als Petrus dieses wunderbare, einmalige Bekenntnis ablegt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Wunderbar. Und da sagt ja Jesus, Fleisch und Blut haben dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und dann sagt er ihm ein anderes Wort, Petrus, du bekommst die Schlüssel des Königreiches Gottes hier auf dieser Erde. Und auf diesem Felsengrund werde ich meine Gemeinde bauen. Halleluja. Das war wieder ein Wort in die Zukunft, ganz persönlich in die Zukunft des Petrus. Und eine andere Geschichte, da sagt Jesus, ich gehe wohin, da könnt ihr mir nicht folgen. Und dann meldet sich Petrus und sagt, halt, stopp, das geht nicht, Herr. Da, wo du hingehst, gehe ich mit. Nicht, was du willst, wohin, wo wir nicht nachkommen können. Also mir passiert das nicht. Ich werde stets an deiner Seite sein. Und ich bin sogar bereit, mit dir zu sterben. Und dann sagt Jesus dieses prophetische Wort zu Petrus, das ihm später die Tränen in die Augen drückt. Dreimal, Petrus. Dreimal wird der Hahn krähen und bis dahin hast du mich dreimal verleugnet. Du hast so getan, als ob es mich nicht gibt. Du hast meinen Namen nicht mehr gekannt. Nichts hast du von mir übrig gelassen im Gespräch mit anderen. Das heißt doch, es wird keiner außer Judas so schuldig an mir wie du. Petrus. Das war für Petrus unmöglich. Das war absolut unmöglich. Das hat er nicht geglaubt. Da regt sich alles in Petrus dagegen und er sagt, nein, nein, ich werde mit dir sterben. Wie gesagt, prophetische Worte in die Zukunft. Und in unserem Textwort auch, wenn du älter wirst, das heißt, wenn du reifer geworden bist, dann werde ich dich dahin führen, wo du jetzt nicht willst. Petrus, das ist Prophetie für dein ganz persönliches Leben. Und wir haben ja manchmal den Eindruck, dass der Petrus das gehört hat. Aber nahm er es auch auf? Hat er es einbezogen in seine Überlegungen, in sein persönliches Kalkül, in seine Entscheidungen, in seine Planungen? Hat er es mit hineingenommen? Warum hat er dann nicht geglaubt, als Jesus sagte, du wirst mich verleugnen? Jesus hat ein prophetisches Wort zum Ausdruck gebracht, dass Petrus noch einen ganz schönen Zerbruch kosten sollte. Das hat Jesus gelegentlich auch anderen Menschen gegeben, so zum Beispiel dem Apostel Paulus. Die Frage, die da natürlich auftaucht, ist, ob er das bei jedem Gläubigen so macht. Macht er das auch bei uns so, ganz persönlich bei uns? Dass er uns Vorahnungen gibt oder Klarheiten durch den Heiligen Geist, sodass wir auf einmal bestimmte Dinge in unserem Leben ganz profiliert in uns wahrnehmen können und spüren. Spüren, wie sich da etwas kanalisiert in unserem Herzen und wir dann ganz genau wissen, das kommt auf mich zu. Das ist das, was sein wird in der nahen Zukunft. Ob Gott das bei jedem Gläubigen so macht, ich lasse diese Frage heute Morgen einfach offen. Auf jeden Fall sagt er hier in unserem Text dem Petrus etwas voraus. Erstens, du wirst einmal an einem ganz bestimmten Punkt deines Lebens Gott am allermeisten verherrlichen. Und das ist dann die Paradoxie unseres Gottes. Und wir möchten fragen, sag mal Herr, warum machst du das eigentlich so? Warum sollen wir dich verherrlichen in unserem Tod? Warum? Warum nicht früher? Warum nicht eher? Warum nicht dann, wenn ich im Saft meines Lebens stehe? Und das Zweite, Petrus, der Höhepunkt deines Lebens, der Höhepunkt deines Lebens ist dein Sterben. Das ist der Höhepunkt. Und gerade da wirst du die Doxa, wirst du die Herrlichkeit Gottes vergrößern. Nicht wir heute Morgen möchten das mit Sicherheit lieber vorher. Herr, wenn ich heute in diesen Tag gehe, dann möchte ich dich verherrlichen durch mein Leben. Natürlich dürfen wir das. Aber der Herr möchte es, wenn wir sterben, in besonderer Weise. Warum muss das gerade auf der allerletzten Wegstrecke unseres Lebens geschehen, wo wir vor Dummheiten ja auch nicht gefeit sind? Ich habe das immer wieder gehört, dass die ältere Generation gesagt hat, naja, also die Dummheiten, die junge Leute machen, die machen wir nicht mehr. Ihr Lieben, aufgepasst, aufgepasst. Wer glaubt zu stehen, der sehe zu, dass er nicht falle, kann ich nur sagen. Vor Dummheiten sind wir alle nicht gefeit. Warum? Weil wir bis dahin Veränderungsprozesse durchlaufen. Wir fangen an, immer mehr unsere Hände auszustrecken. Wir werden von anderen mehr und mehr gegürtet und schließlich geführt, weil wir immer weniger und weniger mit jedem Jahr selber können. Ich habe mich erinnert, wie ich früher mit 40 die Treppen runtergegangen bin in den Keller. Ihr Lieben, ich bin leicht getänzelt, habe manchmal sogar 2 Stufen genommen und dann war ich unten im Keller. Das ging ruckzuck. Und wie ist das heute? Ich halte mich fest. Ich halte mich fest am Geländer. Weil ich ganz genau weiß, wenn ich mir irgendeinen Knochen breche, dann dauert das Monate, bis der wieder verheilt ist. Und ich will das nicht unbedingt. Aber ich habe so den Verdacht, wenn noch 10 Jahre dazukommen oder noch 15 Jahre und der Herr Gnade schenkt, dass ich so lange leben darf, dann werde ich die andere Hand auch noch benutzen. Und links und rechts mich festhalten am Geländer. Ja, so ist das in unserem Leben. Ja, jetzt habe ich so toll gepredigt und habe den Anschluss verpasst. Das kann auch mal passieren. Ja, also die Frage ist, warum das gerade auf der allerletzten Wegstrecke unseres Lebens geschieht. weil es eben diese Veränderungsprozesse in unserem Leben gibt. Und dann kommt der Höhepunkt. Und der Höhepunkt ist das Sterben, wo wir selber nichts mehr können. Denn auf dem Sterbelager, da habe ich als Gläubiger eigentlich nur noch einen einzigen Wunsch. Ich möchte nur noch ein Wort kennen und ein Wort das letzte Mal aussprechen dürfen in meinem Leben. Einen Namen, nämlich den Namen Jesus. Und dann möchte ich gehen. Dann möchte ich gehen. Weil damit habe ich mein neues Leben begonnen und damit möchte ich dieses neue Leben beenden und in die Ewigkeit gehen. Wie gesagt, ein seelsorgerlich-prophetisches Wort. Die Frage, die bleibt, ist, warum erst später? Warum nicht sofort? Und ich bin so auf den Gedanken gekommen, weil Jesus keine Schnellbleiche macht. Jesus macht keine Schnellbleiche, sondern mit uns einen gründlichen Entwicklungsprozess. Den will er mit uns durchlaufen, wo uns alles dienen muss. Haben wir uns schon einmal gefragt, warum wir in der Familie groß geworden sind, in der wir groß geworden sind? Oder der Partner an unserer Seite oder der Beruf, der uns unwahrscheinlich mitgeprägt hat? Die Gemeinde, einfach alles in unserem Leben. Damit diese Entwicklung an dieses Ende kommt, wo es heißt, und jetzt kannst du mich verherrlichen. Jetzt bist du reif dazu. Natürlich gebraucht er Petrus auf diesem Weg. Wir wissen das, er hat gepredigt, er hat gesund gemacht, er geht zu Cornelius, er weckt von den Toten auf, er schreibt die Petrusbriefe. Aber in Petrus geht dabei etwas vor. In Petrus geht dabei etwas vor. Er lässt sich immer mehr gürten, er wird immer mehr geführt, er wird immer mehr gelenkt von seinem Herrn. Also wollen wir uns das heute Morgen sagen lassen. Der Höhepunkt meines ganz persönlichen Lebens ist mein persönliches Sterben. Und in diesen Momenten verherrliche ich Gott am meisten. So hat es der Herr beschlossen. Und genau damit darf ich dann die Herrlichkeit Gottes groß machen. Gerade dann, wenn ich selber nichts mehr kann. Wenn ich einfach nur noch da liege und auf den Übergang warte in die Ewigkeit. Ja, eine Stunde ist es nicht gewesen, aber ich denke, es reicht. Ich bete noch gerade mit uns. Lieber Herr, danke, dass du es gut mit uns meinst. Manchmal, ja, da verstehen wir dich nicht so richtig. Aber wir dürfen ganz getrost uns dir anvertrauen, dass du das alles auf wunderbare Weise geplant hast. Und wenn du beschlossen hast, dass wir mit unserem Tod und Sterben dich verherrlichen sollen, dann soll es so sein. Und wir wollen uns freuen auf diesen Augenblick, weil wir dann zu dir kommen, weil du uns erwartest mit geöffneten Armen. Herr, das wird ein Moment sein, der für uns unvorstellbar ist, aber er muss wunderschön sein. Danke, dass uns das alle noch bevorsteht. Lob und Anbetung sei dir. Amen.